Einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zum zweiten Teil von Fokus Evangelisation. Ich freue mich, dass ihr da seid. Herzliches Willkommen nochmal dem Urs Schmid, unserem Referenten. Ich freue mich, dass du bei uns bist und dass wir heute weitermachen dürfen mit diesem Thema Ermutigung zur Evangelisation. Und das Thema heute Abend heißt ja offene Menschen finden oder wie du es dann formuliert hast, wie finde ich jene Menschen, welche ich zu Jesus führen kann. Ich möchte heute vom Vorprogramm her keine großen Reden halten. Ich habe einfach gedacht, offene Menschen finden. Für mich gab es an einem Punkt mal in meinem Leben ein Aha-Erlebnis, als ich gelesen habe, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, als er sie ausgesandt hat. Als Jesus die 12 Jünger ausgesandt hat, lesen wir zum Beispiel in Markus 6, Vers 10, dass er zu ihnen sagt, wenn jemand euch in seinem Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr die Ortschaft wieder verlasst. Wenn euch aber an einem Ort die Leute nicht aufnehmen und euch nicht anhören wollen, dann zieht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, das sie erwartet. Und für mich als evangelikal, pietistisch geprägter, der versucht hat, seine Klassenkameraden zwangs zu bekehren, ihnen immer wieder gesagt hat, wenn ihr Guns N' Roses oder AC/DC hört, dann kommt ihr in die Hölle. Ich war wirklich voll auf der Konfrontationsschiene und dann habe ich gemerkt, hey, wenn jemand was nicht von Jesus wissen will, dann muss ich ihm das gar nicht zwangsweise eintrichtern, sagt Jesus da. Und deswegen freue ich mich auf diesen Abend, offene Menschen finden, weil ich glaube, das kann uns ermutigen, uns an der richtigen Stelle zu investieren. Und ich würde gerne zu Beginn des Abends noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass wir von dir so viel lernen können und dass es so entscheidend ist, dass wir nicht einfach nur das tun, was wir für richtig halten, sondern dass wir deinen Auftrag leben. Dass wir unser Hören und Handeln von dir bestimmen lassen. Und ich sehne mich danach, dass du heute Abend zu uns sprichst, dass du uns ermutigst und korrigierst, dass du uns offene Ohren schenkst, auch Ohren, die das verstehen, was du uns zu sagen hast und dass du den Urs als dein Werkzeug gebrauchst. Danke für den Dienst, den Urs tun kann mit den Live-Seminaren auf der ganzen Welt. Danke für den Dienst, den er heute Abend bei uns tut und wir beten darum, dass du ihn gebrauchst. Amen. Ich möchte dem Urs eigentlich dann gleich die Bühne übergeben. Jetzt würde ich aber vorschlagen, dass wir noch ein Lied miteinander singen. Er ist der Erlöser. Wenn es um Evangelisation geht, dann geht es um Jesus und wir schauen auf Jesus als unseren Erlöser.
Ja, hallo. Ich freue mich wieder hier zu sein und anscheinend ist immer noch diese Fremdsprache gefragt. Ha? Also es wäre Hochdeutsch, höher geht's nicht. Ich hoffe, es reicht für heute Abend. Ja, ich habe ein doppeltes Programm. Zuerst einmal möchte ich euch einfach so ein bisschen mitnehmen über die Live-Seminare. Die Live-Seminare, wie soll ich das sagen, das ist eigentlich die Zusammenfassung von allem, was ich in meinem Leben gemacht habe. Einmal ist es eine Zusammenfassung eben von den besten evangelistischen Referaten. Und ich sage das jetzt nicht einfach irgendwo, um mich zu rühmen, sondern eigentlich, ich bin eher erstaunt, dass wirklich namhafte Persönlichkeiten, die etwas gelten im Reich Gottes, Bischöfe, Pastoren, wirklich nach diesen fünf Themen predigen. Also es ist für mich ein Wunder. Es ist für mich auch ein Wunder eigentlich, dass Christen, die vielleicht zwei oder dreimal in einem Jahr jemanden im Live-Seminar begleiten, die gleichen Botschaften vielleicht schon 10, 15 Mal gehört haben, eben immer noch betroffen sind, weil der Kern der Live-Botschaften ist eben eine Sicht vom Evangelium, die Christen und Nicht-Christen gleichermaßen betrifft. Und jedes Mal, auch wenn ich die Live-Themen wieder neu predige, ich habe das kürzlich jetzt mit einer Gemeinde gemacht in Bruck, ich kann das nie ab Stange machen. Es ist immer die Frage, bin ich glücklich wegen meinem Auto, wegen meinem Haus, wegen den hoffentlich bevorstehenden Skifähren oder ist wirklich Jesus das Zentrum von meinem Glück, ist er auch wirklich das Zentrum von dem, was ich suche? Und das betrifft immer Christen und Nichtchristen eben in gleicher Weise. Und weil die Christen dann eben auch von der Botschaft betroffen sind, sind eben auch die Nichtchristen, die zum ersten Mal das hören und vielleicht ein Leben lang dem Glück nachgerannt sind, eben dann betroffen, wenn sie merken, aha, eigentlich für das wahre Glück brauchen wir die Beziehung zu Gott. Oder auch der zweite Abend, wenn es ums Thema geht, warum lässt Gott das zu? Da war auch jetzt wieder in dieser Gemeinde in Bruck, also manchmal mache ich auch mit Gemeinden quasi On-the-Job-Training. Ich gehe dann hin, wir machen die ganze Ausbildung und sie beginnen dann Leute einzuladen und ich komme dann mal so ein erstes Mal für die Referate, um das gemeinsam zu erleben. Und da ging wie ein Schock durch die ganze Versammlung, als ich gesagt habe, ja, wir sagen, warum lässt Gott das zu? All die schrecklichen Dinge, die da passieren, wir können jetzt Köln nennen oder Istanbul oder was auch immer. Aber wenn man mal genau hinschaut, muss man sagen, das ist ja immer von Menschen. Und wenn man mal zurückgeht und sich überlegt, ja, wie war das denn im vergangenen 20. Jahrhundert? All die vielen Millionen, die gestorben sind, da muss man sagen, ja, die Weltkriege, die Bürgerkriege, die Verbrechen, all diese Dinge, wie viele Tote gab das im Vergleich zu Krankheiten und Naturkatastrophen? Und eigentlich wäre das Verhältnis etwa 3:97. Und auch wenn wir das noch ein bisschen verdünnen, ist es immer noch 5:95. Also es würde bedeuten, wenn ich einmal die Frage stelle, warum lässt Gott das zu, müsste ich ehrlicherweise 19 Mal die Frage stellen, warum lasse ich das zu, warum lassen wir Menschen das zu, was machen wir mit unserer Willensfreiheit? Und da geht so eine Betroffenheit dann durch eine Versammlung, wenn man mal ablenkt von all den schrecklichen Dingen, eben da in Köln und in Istanbul oder wo auch immer gerade, auch in Jakarta, und man mal sieht, aha, es geht ja eigentlich um meine Willensfreiheit. Und Himmel, was mache ich mit meiner Willensfreiheit? Und eben auch das dritte Thema dann, was ist der Sinn des Lebens? Wir leben in einer Zeit und Welt, wo man den Eindruck hat, man hat gar keine andere Chance, als einfach für die Selbstverwirklichung zu leben. Der Mensch ist da irgendwo ein Produkt der Evolution und muss sich jetzt irgendwo selber helfen. Aber wenn man dann sieht, dass Gott eigentlich messerscharf klar gesprochen hat, dass wir seine Werke erkennen können in den Wundern der Natur, im Gewissen der Menschen, in der religiösen Sehnsucht, die überall sichtbar wird, in der unglaublichen Ausbreitung des christlichen Glaubens bis in unsere Zeit, dass wir sagen, nein, Selbstverwirklichung ist nicht die einzige Alternative, sondern die Beziehung zu Gott suchen und sie finden, ist eine noch viel bessere Selbstverwirklichung oder Gottesverwirklichung. Und das spricht die Menschen so an und ich bin so dankbar, das sind für mich Geschenke, diese Botschaften, die immer Christen und Gäste im gleichen Maß eben bewegen. Also in diesem Sinne ist bei Life einfach quasi mein... Das tönt jetzt so pathetisch, ich bin jetzt halt 62, da spricht man schon ein bisschen vom Lebenswerk, obwohl ich mich mindestens auf der Skipiste fühle wie 15, aber das ist ein anderes Thema. und dann das andere eben, dass die Erkenntnis, das war für mich wirklich unglaublich, die Erkenntnis bei meiner Dissertation, dass der eigentliche Erfolg der Evangelisation nicht in Großveranstaltungen liegt, so sehr die gesegnet sind, so sehr wir hoffen, dass es das auch wieder gibt, warum nicht die Stadien im ganzen Land neu füllen. Aber wenn wir in die Geschichte hineinschauen, ist der eigentliche Power der Evangelisation sind Kleingruppen, Hauskreise, nicht Hauskirchen, Hauskreise, das ist ein bisschen was anderes. Nämlich einfach... Eine Vereinigung von Christen, die sagen, wir wollen zusammenstehen, wir wollen miteinander beten, wir wollen einander helfen, das Christsein aktiv miteinander zu leben und in einer Art und Weise, dass unser Kreis wachsen kann. Und wir kennen das ein bisschen aus der Biologie, gell? Es sind eigentlich nur die Zellen, die wachsen. Der Körper wächst nicht, es wachsen eben immer nur die Zellen. Ob's bei einer Pflanze ist oder bei einem Menschen oder bei einem Tier, es sind immer nur die Zellen, die wachsen. Und wenn unsere Gemeinden nicht eine Kleinstruktur haben, die wachstumsfähig ist, dann drehen wir uns eben sehr schnell im Kreis. Und das war für mich eigentlich die Haupterkenntnis meiner theologischen Studien. Und mich begeistert das, dass ich überall, wo ich Christen finde, ihnen einfach mit Überzeugung und Vision sagen kann, Schau mal, ihr habt eine Chance. Schon nur, wenn ihr zu zweit oder zu dritt seid. Ihr müsst auf gar nichts warten. Ihr könnt jetzt beten, ihr könnt jetzt die Vision fassen. Ich möchte in diesem Jahr Menschen zu Jesus führen. Und wenn es mir in diesem Jahr noch nicht gelingt, direkt jemand zu Jesus führen, kann ich mindestens ein Stück weit lernen, wie ich das machen kann. Ich kann treu sein im Gebet für Menschen um mich herum. Ja, und so hat es dann eigentlich angefangen, eben, dass wir im christlichen Zentrum Wucheck einfach mal gesagt haben, was können wir machen, damit eben die Kleingruppen, wo sich Christen regelmäßig versammeln, dass diese Kleingruppen eben eine Chance haben zu wachsen. Und das war, Gott hat uns einen unglaublichen Start geschenkt. Gleich die ersten beiden Live-Seminare sind überquollen. Da haben wir viel zu viele Gäste und viele haben sich bekehrt. Es ist dann nicht ganz in diesem Tempo weitergegangen. Ich musste dann auch durch einen etwas schmerzhaften Prozess lernen, was ich gerne mit euch teilen. Es gibt einfach Season of Harvest. Und ich denke, wenn heute jemand Heidelbeeren suchen würde, dann müssten wir ihm sagen, warte vielleicht bis August, September, irgendwo so. Dann wäre sowas wieder zu finden in den Wäldern. Aber im Moment sind es wahrscheinlich eher die Schneekristalle, die heißer sind. Genau, und das ist auch etwas eben in der Evangelisation, dass wir ein Stück weit lernen müssen, dass es einfach gewisse gottgeschenkte Momente der Ernte gibt. Und wenn es im Moment jetzt nicht so ein Moment ist, dann ist jetzt eben eine ganz wichtige Vorbereitung. Und wenn wir dann einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, jetzt ist eben nicht Erntezeit, warten wir es mal ab, dann werden wir es voll verpassen, wenn Gott eben Ernte schenkt. Darum ist eigentlich sich bereit zu machen, ob es jetzt Winter ist oder Sommer, eben immer wichtig. Und das haben wir auch in unserer Gemeinde gelernt. Und wenn ich das jetzt so anschaue, dann staune ich einfach auch jetzt, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Jedes kleine Fähnchen hier ist ein lokales Live-Seminar. Und ihr seht hier auch ein bisschen mit den Jahreszahlen die Entwicklungen. Und was mich begeistert, ist, dass einfach viele Gemeinden einfach sagen, aha, Evangelisation, das ist nicht nur, dass wir mal die eine oder die andere Methode ausprobieren und dann sind die vielen netten Besserwisser unter uns, die Stuhlanwärmer und die Bedenkenträger, die haben schon von vornherein gesagt, dass das nicht funktionieren wird. Das ist sehr schade, weil in der Evangelisation ist ja nicht das einzige Ziel, dass sich jetzt gleich jemand bekehrt, sondern das wichtigste Ziel ist, dass du und ich, dass wir trainiert werden. Und diesen Trainingseffekt, den schenkt Jesus immer. Er ist immer bei uns. Und es ist immer eine Zubereitung auf den nächsten Schritt. Und so als Jünger Petrus weiß man nie genau, ob man jetzt nasse Füße kriegt oder ob der Hahn kräht. Aber man weiß, man ist mit Jesus in einer Entwicklung, wo eines Tages der Heilige Geist fällt und wir Vollmacht haben werden, das zu tun, was er möchte, dass wir es tun. Aber es ist ja kein Zufall, dass am Ende Petrus predigen konnte in Jerusalem und 3000 haben sich bekehrt. Wir sehen, dass seine Entwicklung an dem Punkt schwierig und schmerzhaft war. Und wenn wir uns weigern, durch diese schwierigen Lektionen von Jüngerschaft und Evangelisation hindurchzugehen, dann erleben wir kein Jerusalem, keinen Moment, wo das durchbricht. Und darum möchte ich dir einfach heute Abend Mut machen und sagen, sei ein Jünger Jesu. Entscheide dich für den schmalen Weg. Unternimm diese Dinge, die im Rahmen von Evangelisation eben wichtig sind. Und wenn schmerzhafte Erfahrungen sind, sei dir dessen bewusst, du hast was gelernt. Du hast innere Stabilität gewonnen, wenn du weitergehst. Und das sehe ich jetzt eben auch bei diesen Gemeinden, die sagen, ja, unser bestes Live-Seminar war das 5. oder das 7. Wie heißt er nochmals in Locarno? Hat er nicht auch noch mit dir studiert? Ja, vielen Dank, Daniele Scarabel. Er hat das Live auf Italienisch übersetzt und hat unterdessen viele Live-Seminare in Locarno durchgeführt. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren bei der letzten Taufe, wo 7 Menschen getauft wurden in seiner Kirche, seiner Stadtmission Locarno, waren 6 davon Menschen, die durch Live zum Glauben gekommen sind. Also Live ist nicht ein Big Event, wo wir sagen, wow, ist das gewaltig, sondern wenn man dann zurückschaut, 3-4 Jahre, ah, da hat sich einer bekehrt, dann waren es 2, dann haben wir es einfach mal versucht, aber es ist niemand zum Glauben gekommen, aber einige Christen haben gedacht, okay, in einem halben Jahr habe ich einen Gast. Und so entsteht ein Prozess, wo eine Gemeinde lernt, aha, es ist langsam, es ist anspruchsvoll, wir überdauern Rückschläge, aber wenn wir zurückschauen, staunen wir, es hat sich gelohnt, wir haben wieder ein paar Täuflinge mehr. Und das ist so ein bisschen das, was in diesen Gemeinden eben geschieht. Und da gibt's einfach so wunderbare Menschen, ich sehe jetzt auch solche vor mir, die einfach Freunde und Bekannte kennenlernen. Die einen, die sind wahnsinnig begabt, wie die Agnes, da bin ich ein Waisenknabe daneben. Sie hat in 3 Monaten wieder 1-2 Menschen. Ich brauche 3 Jahre. Aber sie hat jetzt einfach da ihre spezielle Begabung. Andere haben ihre Begabung in der Musik oder was auch immer. Und es geht ja auch gar nicht darum, dass wir jetzt irgendwo miteinander kindisch sind und sagen, ja, wer ist jetzt der beste Evangelist? Ich würde eher sagen, hallo, wir sind eine Mannschaft und wir freuen uns über die Torschützen. Diejenigen, die halt in der Lage sind, auch mal das Goal zu schießen. Aber wir sind auch dankbar für all jene, die in der Lage sind, die gegnerischen Bälle abzuwehren. Wir sind auch dankbar für alle Stürmer, für alle Verteidiger, für alle im Gebet, für alle, die einfach von der Vision her mittragen. Und diese Agnes, da kommen so viele Menschen zum Glauben, da braucht es eine ganze Heerschar von Kleingruppenleiter, die diese Leute dann aufnimmt. Und das ist ja genauso wichtig. Es wäre dann irgendwo völlig unreif, wenn wir sagen würden, ja okay, Agnes, mach's mal gut und ich bin jetzt halt für die Evangelisation nicht so begabt, ich ziehe mich mal zurück in mein Ferienhaus. Nein, wenn wir miteinander evangelisieren, wird es sich herauskristallisieren, wer wo auch mehr Fähigkeiten hat. Aber freuen wir uns doch, dass wir als Leib von Jesus Christus, als ganzer Leib, funktionstüchtig sind. Und dass eben auch eine Agnes und andere, vielleicht auch ganz bestimmt, die jetzt hier sitzen, wissen, ja, ich kann die Menschen, die ich kennenlerne und zu Jesus führen möchte, nur im Verbund der Gemeinde zu Jesus führen. Wenn ich denke, Hannelore, die in einem Live-Seminar war bei mir, und das war eine Wahnsinnsgeschichte. Ich schaue auf die Uhr. Okay. Wäre es möglich, dass all diese netten, wunderbaren Smartphones es gibt da so einen kleinen Knopf, wo man es auf lautlos stellen kann. Noch besserer ist Flugmodus, aber wie auch immer ihr jetzt möchtet. Genau. Das möchte ich euch noch kurz erzählen. Die Hannelore, die wird eingeladen von Pascal. Und das war wirklich ein komisches Paar. Der Pascal hat die Frau von seinem Chef eingeladen. Und da wusste ich schon am ersten Abend, das kommt nicht gut. Also toll, dass die Hannelore mal da ist, aber jetzt müssen wir mal schauen, wer könnte denn jetzt diese Hannelore begleiten. Und sie hat dann eine wunderbare Begleitung gefunden. 1 Jahr später kommt ihr Mann, der Martin, weil er die Veränderung im Leben seiner Frau gesehen hat. Kommt ins Live-Seminar und nach dem Gebet am 4. Abend sagt, ich habe mich jetzt entschlossen für den ersten Schritt auf dem schmalen Weg. Aber wenn ich jetzt Hannelore und Martin sehe, im Anbetungsteam dienen, in der Gemeinde mitwirken, dann denke ich, wie wunderbar, dass sie da sind und wie wunderbar, dass ich meine Gabe der Evangelisation eben in einem Verbund mit Geschwistern ausüben kann, die dann auch die nächsten Schritte mit Neubekehrten tun. Genau. Und so, lasst uns doch davon träumen, dass in unseren Gemeinden Einzelne oder eine Handvoll einfach ganz stark ist im Einladen, im Mitnehmen. Andere tragen mit im Gebet. Wir sind eine Mannschaft, die sehen will, dass Jesus in dieser Region groß wird. Aber die Gaben sind unterschiedlich. Und entscheidend ist, wie wir gestern Abend besprochen haben, dass wir eben alle miteinander ergriffen sind von diesem Denken, von dieser Vision. Wir sind Gottes Mannschaft in dieser Region. Wir verkünden Jesus Christus hier. Und In seiner Souveränität wird sich zeigen, wer hat für diesen Auftrag jetzt welche spezielle Gabe. Aber die Vision, die DNA, dass wir das erleben wollen, da haben wir alle. Und im Gebet unterstützen wir alle. Ja, eben die Live-Seminare, das sind dann so fünf Abende. Wenn wir noch Zeit haben, kann ich da darüber dann noch mehr sagen. Und einfach so ein bisschen, was ist daraus geworden? Die beiden lieben Mitgründer, Hans und Elisabeth Gut, sind jetzt so übergetreten in den wohlverdienten Ruhestand. Aber wenn ihr das mal anschaut, sie betreuen eine Gruppe von 135 Mitgliedern in unserer Kirche. Und von diesen haben sie 35 durch Live-Seminare in den letzten 14 Jahren gewonnen. Die waren immer wieder dran. Zwischendurch haben sie auch mal gesagt, ja, was, jetzt mussten wir es absagen, wir hatten keine Gäste, wir intensivieren das Gebet, wir suchen neue Möglichkeiten, kreativ einzuladen. Und die sind einfach treu dran geblieben, sind so wunderbare Freunde. Und eben auch in der Gemeinde, der Krishona-Gemeinde in Frauenfeld, bin ich einfach auch begeistert von dem, wie die Geschwister dort den Ball aufgenommen haben und einfach sagen, wir bleiben dran. Und ihr versteht mich jetzt richtig, es geht mir nicht um live, und weil mir Gott jetzt das anvertraut hat, sondern es geht mir darum zu beobachten, wie Gemeinden erwachen für ihren Auftrag. Und einer meiner ganz lieben Pastorenfreunde hat gesagt, ja Urs, weißt du, eigentlich wollten wir das immer. Es ist so, wie wenn wir in Estrich raufgehen. Wir brauchen einfach eine Leiter. Und wir wollten immer in den Estrich, aber mit Live haben wir jetzt die notwendige Leiter. Jetzt wissen wir, welche sind da die nächsten paar Schritte, die wir eben konkret machen können. Genau, und das sind so die verschiedenen Sprachen. Und wenn ich das hier so ein bisschen noch ganz kurz mit euch teilen darf, ich mache jetzt so ein bisschen Werbung, nicht für mich, aber wenn ihr euch vorstellt, jede Sprache, dass wir das tun können, diese Geschwister unterstützen. Jetzt sind sie dran mit in Bulgarien. Und für Japanisch konnte ich jetzt mit knapper Not Ende Dezember noch die notwendigen 1.000 Franken überweisen für die Übersetzung ins Japanische. Und ich denke einfach, und ich teile das mit euch, unser Schweizer Geld bewirkt in anderen Ländern unglaublich viel. Und in der Schweiz zu leben, ist ein Riesenprivileg. Und wenn ich meine Freunde an der Goldküste besuche, dann sage ich immer wieder, Herr, warum habe ich nicht eine Attika-Wohnung mit Seesicht? Und bin unzufrieden über mein Reihenhäuschen. Und wenn ich, jetzt kommen die Tränen, wenn ich dann in Angola, das ist die portugiesische Sprache, meinen Freund Dinisch treffe, dem es ins Haus regnet, weil er die nötigen Finanzen nicht hat, um das Dach abzudichten. Und jemand hat sein Auto zerstört, jetzt hat er keinen Wagen mehr, aber er hat 1720 Gemeinden, die in seinem Verbund und unter seiner Leitung stehen. Dann sage ich diesen Freunden, wisst ihr was, ihr macht mich reich. Wenn ich sehe, wie ihr lebt und wie ihr Gott hingegeben sind, dann bin ich 1000-mal zufrieden mit meinem Reihenhäuschen. Und versteht ihr, wir sind so reich in der Schweiz und wir ersticken in unserem Perfektionismus und in dem, dass wir so ein bisschen rumklagen, dass sich zu wenig bewegt in unserem Land. Aber Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Das hat er nicht gesagt, damit sein Missionsbefehl erfüllt wird und in allen Ländern Menschen zu Jesus kommen. Natürlich auch. Aber er hat das auch gesagt für dich und für mich. Und ich beobachte, wo Gemeinden ein großes Engagement haben für die Mission, irgendwo in ärmsten Ländern, ist auch ein großer Segen in der lokalen Gemeinde. Und wo man sich davon dispensiert oder sagt, ja okay, in Afrika haben wir ja schon bald mehr Christen prozentual als bei uns, da erstickt das plötzlich. Und warum? Weil die Vision fehlt. Wir brauchen eine Weltvision. Wir wollen die Welt erreichen. Ja, okay, wir machen das jetzt lokal, hier in Wielen und in Einsiedeln und in Samstagen, wo auch immer wir wohnen. Aber wenn wir die Dimension verlieren, dass wir die stärkste Macht sind auf dieser Welt, dass 300 verrückte Typen gesagt haben, wir schreiben ein neues Kapitel Kirchengeschichte. Und ich war an ihrer 100-Jahr-Feier in Amerika und aus diesen 300 sind 67 Millionen geworden in 100 Jahren. Und versteht ihr, wir gehören zu dieser Mannschaft, wir gehören zu diesen verrückten Typen auf dieser Welt, in denen der Heilige Geist wirkt und durch die das Evangelium verkündet wird. Und wenn wir diese Vision verlieren, verlieren wir die Kraft hier und jetzt. Und wenn wir wieder den Zusammenhang mit diesen Geschwistern sehen und Taten folgen, diesen Geschwistern auch zu helfen. Für mich ist es eine Riesenherausforderung, einfach mal zu sagen, ich will es sehen in diesen Ländern. Und wenn es an mein eigenes Geld geht und der Verein Live meinen eigenen Lohn nicht mehr bezahlen könnte, es wäre mir egal. Ich will sehen, dass das Evangelium rausgeht. Und versteht ihr, diese Verwegenheit, die gehört dazu, dass hier etwas geschieht. Wir können nicht in unserem Reichtum ersticken und Dinge kaufen, die wir nicht benötigen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Wir müssen einfach mal mit unserem Geld etwas machen, das uns auch mal was kostet, aber wo wir sagen, das Reich Gottes ist mir das wert. Und das sage ich jetzt nicht, damit ihr möglichst viel für Life gebt, sondern dass wir die Vision haben. Wir haben eine Verantwortung. Und ich staune, wir haben davon geträumt, dass in arabischen Ländern etwas geschehen soll. Und jetzt haben wir die Chance, für 700 Franken im Monat ab September im nächsten Jahr einen der bestqualifiziertesten ägyptischen Pastoren, der macht jetzt vollzeitlich Ausbildung für Life. Ich hätte nie geträumt, dass das möglich wird. Aber wir haben gebetet und gesagt, Herr, lass den arabischen Frühling eine Chance sein, dass Menschen dich finden. Und versteht ihr, diese innere Haltung, diese Vision für die Welt gibt den Power hier, dass wir sagen, wenn die das dort machen, in Ägypten, wo sie unter Todesgefahr das Evangelium verkünden und Gemeinde bauen, wie viel mehr sollten wir dann mal sagen, okay, lasst uns an die Hecken und Zäune gehen und von Jesus erzählen, dass er der Herr der Welt ist. Und versteht ihr, wenn wir nur unsere Erfahrungen und unsere Not und wir könnten uns blamieren in den Augen unserer Nachbarn, wenn wir nur das sehen, dann sind wir gelähmt. Aber wenn wir sagen, die gehen unter Todesgefahr und wir haben vielleicht eine kleine Prestige-Einbuße, dann sagen wir, okay, let's go. Ja, und dann begeistert es mich einfach. Anton, er war da 2011 bei uns, hat das Material übersetzt in die russische Sprache und ja, noch eins zurück, jetzt ging es zu schnell. Und dann sind wir über Anton eben nach Russland gekommen. Und dort habe ich im November letztes Jahr eine erste Schulung gemacht. Jetzt war ich im Dezember dort und Pastor Gregory hier und seine Frau Olga haben mir die 7 Menschen, die doch live zu Jesus gekommen sind, gezeigt. Und 2 von ihnen werden jetzt getauft im Januar. Und seht ihr, wenn das in Russland geschieht, wo sie den Schutz haben vom Präsident Putin, Gemeinden zu bauen und das Evangelium zu verkünden. Das ist eine historische Chance. Und wenn die spüren, dass wir sie unterstützen und wir ihnen das Material geben und noch mitfinanzieren für ihre Konferenzen, dann ist das eine Bruderhilfe, die eben sehr, sehr viel bewirkt. Oder dann auch diese ganz kleine Gemeinde in Rumänien, das ist die IDI. Also die Ibi, das ist eine Pastorenfrau. Und da seht ihr neben ihr Frauen, die zu Jesus gekommen sind in Cluj, eine ganze Handvoll. Und dann habe ich mal sie gefragt, ja, Idi, wie war denn das? Und sie hat gesagt, weißt du, als du von Live erzählt hast, haben wir nie geglaubt, dass das funktioniert. Aber wir haben einfach mal stur gemacht, was du gesagt hast. Und dann war ich wieder dort, um mit ihnen zu feiern, die Menschen, die Jesus gefunden haben. Oder eben auch in Jordanien haben wir ganz tolle Erfahrungen gemacht. In Ägypten, wie schon erwähnt. In Japan habe ich jetzt gerade ein E-Mail bekommen, wie sie jetzt dort in Japan dran sind. Und mein Herz jubelt, denn da sind viele Missionare, die sind nach Japan gegangen, die versuchten, die Kultur zu lernen. Sie versuchten so gut, sich in die japanische Kultur einzudenken, dass sie Menschen zu Jesus führen können. Das ist ganz toll. Aber wenn wir die 3 Promille japanische Christen, 3 Promille, also auf 1000 Japaner sind 3, die Jesus kennen. Wenn die ausgebildet werden, als Japaner Japaner für Jesus zu erreichen, ist das sehr viel effizienter. Und das ist, was jetzt geschieht. Die werden am 31. Januar mit ihrem ersten Live beginnen. Und schaut, wenn wir einfach als Christen, als Pastoren, einfach auch mal sagen, jeder Pastor, liebe Pastoren, Brüder und Schwestern, die ihr hier seid, wir alle haben einen Auftrag in der Evangelisation. Es kommt auf uns alle an, dass wir in dieser Vision stark werden, dass wir einander unterstützen, dass wir Anteil daran geben, dass es normal ist, dass wir Widerstände haben, dass wir Schwierigkeiten haben, dass wir feige sind. Aber wenn wir miteinander beten, ich bin so stolz, dass ihr so zahlreich jetzt auch an diesem Abend wieder da seid. Und ich denke, wir werden auch noch eine Gebetszeit haben, wo wir einfach einander bekennen wollen, dass wir es allein nicht können, dass wir einander brauchen. Ich brauche immer wieder Freunde, die mich sagen kann, bete für mich, dass ich das nächste Mal den Mund öffne und nicht feige bin. Und dass ich wirklich die Menschen finde und auch zu Jesus führen kann, die er möchte. Ja, das war so ein bisschen live aktuell, was jetzt im Moment da läuft. Und wollen wir jetzt mal schalten zur nächsten PowerPoint, bitte? Da muss ich da bei mir auch noch umschalten, dass ich dann weiß, was da vorne erscheint. Genau. Nein, das kommt dann, falls noch eine Fragestunde kommt über die kurze Information. Da haben wir jetzt schon allerhand. Ich möchte jetzt zum Thema kommen, eben wie finde ich jene Menschen, die ich zu Jesus führen kann. Genau, vielen Dank. Ja, also wenn ein Mensch gerettet wird, dann sind eigentlich an diesem Prozess 3 Personen beteiligt. Einmal der Heilige Geist, der in uns wirken will. Ich versuche das jetzt noch auf meinem Rechner da zu finden. Also, der weigert sich im Moment. Dann schaue ich halt auch mal dazwischen nach vorne, so wie ihr. Genau. Oder habt ihr noch ein voriges Manuskript? Ist noch eins übrig? Ja. Vielen Dank. Genau. Das ist eigentlich ganz entscheidend wichtig, dass wir uns eben in einen in die Beziehung hineingeben. Lass mich das nochmals ganz kurz erklären. Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Und wir haben leider kirchengeschichtlich eine dumme Abkürzung. Ich denke, Daniel, du wirst noch in einer der nächsten Schulungseinheiten darauf hinweisen, die sogenannte Engelskala oder die Stufen der Jüngerschaft. Wir haben eigentlich in unserer evangelikalen Denktradition eine wunderbare theologische Abkürzung gemacht zum Thema Macht zu Jüngern, nämlich wir brauchen den Evangelisten, damit Verlorene gerettet werden. Und du und ich sind von der mühsamen Pflicht, Jünger zu machen, mal dispensiert. Und auf diesen Fehler müssen wir zurückkommen und sagen, die Gemeinde Jesu wird nur leben, wenn wir Jünger haben, die Jünger machen. Und wir können sagen, gut, wir haben den wunderbaren Billy Graham und den wunderbaren Bill Bright, den ich noch persönlich kannte und so gesegnet wurde, als er mir die Hände auflegte. Aber wisst ihr, diese wunderbaren Männer Gottes, die haben ihre Dienste entwickelt in einer Zeit, wo Amerika weitgehend christlich war, wo Time Magazine und andere Massenmedien ihre Kampagnen unterstützt haben, wo eigentlich der durchschnittliche Amerikaner und der durchschnittliche Schweizer noch so viel von der Bibel wusste, dass ihm tatsächlich fast nur die Bekehrung fehlte. Aber unterdessen wissen sie nicht mal mehr, dass der Osterhase aus Schokolade nicht das Wichtigste ist von Ostern. Also das heißt, es hat gar keinen Sinn, Leute zu bekehren, die von der ganzen Bibel keine Ahnung haben. Versteht ihr, was ich meine? Also das Wissen die christlichen Werte, das Wissen um die Bibel, das ist in unseren Ländern derart geschrumpft und verdunstet, dass wir sagen können, die Zeit, wo Billy Graham oder Bill Bright gesagt haben, die leben ja alle schon so christlich, die sind ja schon in ihren Gemeinden, das Einzige, was ihnen noch fehlt, ist die Bekehrung. Das ist long ago. Das ist over. In diesen 60 Jahren hat sich die Welt derart verändert, die westliche Welt jetzt ganz besonders, dass wir sagen müssen, wir haben nur noch eine Chance, wenn wir sagen, es geht nur noch so, dass wir Jünger sind und Jünger machen. Und schaut mal, das ist so etwas Spannendes, dass wir eigentlich, wenn ich das jetzt noch mal ein bisschen schnippisch sage, dass wir erwachen und sagen, Christen sind nicht einfach Stuhlanwärmer, Besserwisser und Bedenkenträger. Wir sind nicht einfach Menschen, die aus frommer Pflicht ein frommes Programm absolvieren, das seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten ungefähr gleich ist, sondern ein Christ ist ein Jünger. Und als ich das mal verstanden habe, dass ich auch als Doktor der Theologie und Live-Leiter und weiß ich nicht was alles, eigentlich vor Jesus nur ein Stift bin. Was kann ich denn heute Abend machen? Was soll ich euch denn sagen? Ich kann euch nicht sagen, als ich bin einfach ein armes Würmlein. Ich bin vielleicht so ein bisschen Kupferdraht. Ich hoffe einfach, dass ich bei Jesus angeschlossen bin und dass ihr euch auch noch ein bisschen anschließt. Und dann bin eigentlich ich nicht so wichtig, aber Jesus, der eben durch dich und mich fließen will. Und das ist die Jüngereinstellung. Und die Jüngereinstellung heißt, ich bin jetzt nicht einer, der euch von meinem wunderbaren theologischen Wissen weiß, Wunder was, ein bisschen homöopathisch verdünnt rübertröpfle, sondern ich bin genauso wie du von Jesus abhängig. Und wenn ich hier hinkomme und euch diene, dann sage ich, Jesus, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin so blind, ich bin so taub. Ich verstehe so nicht, was diese Geschwister brauchen, aber du weißt es und brauch mich jetzt so, wie du willst. Aber verstehst du, von dem Moment an, wo du jeden Tag am Morgen Jesus sagst, Lord, I need you desperately, ich brauche dich ganz verzweifelt, dieser Tag verfließt sinnlos und ärgerlich, wenn ich dich nicht habe, dann komme ich in die Jüngerschaft hinein. Dann sagt Jesus, wow, darauf habe ich gewartet. Ich werde meinen Segen über dich an diesem einen Tag, wir haben wieder eine Chance morgen, 15. Januar, ich werde meinen Segen an diesem Tag über dich ausschütten und du wirst am Abend staunen, was ich getan habe. Aber versteht ihr, wenn diese innere Einstellung, ich bin ein Jünger von Jesus, fehlt, und ich einfach sagen, ja, ich bin Christ und ich bin wiedergeboren und von mir aus auch noch Geist getauft und Wasser getauft und weiß ich nicht was alles. Und ich hab's jetzt irgendwo und ich bin seit Jahrzehnten in dieser Gemeinde und ich weiß genau, wie der Hase läuft. Dann läuft gar nichts. Warum? Weil du auf dich, auf deine Tradition, auf deine Religiosität vertraust, statt dir dessen bewusst bist, dass du nichts kannst ohne ihn. Jesus hat ganz deutlich gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, das stimmt jeden Tag. Und das ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Ich finde das eine Erlösung, dass es nicht auf mich ankommt, sondern auf ihn. Aber das ist ein inneres Bewusstsein, das wir eigentlich täglich wieder neu einüben müssen, weil unsere Welt sagt immer, sei jemand, sei dir bewusst, formuliere deinen Willen, erfülle deine Pläne, du bist gut, du bist stark. Und bei Jesus ist es eben genau umgekehrt. Herr, ich weiß es nicht, machst du, ich bin abhängig von dir und ich freue mich jetzt einfach an deiner Liebe, Führung und Gegenwart. Okay, das ist mal das Einmaleins vom Jüngersein. Ich möchte heute lernen, Jesus, was du mir beibringen willst. Mathetes, das ist der Stift, der Auszubildende. Du und ich, wir sind Auszubildende, wir sind nicht die Meister. Und jetzt, das Nächste ist, Jünger ist man nie allein. Stellt euch vor, Jesus hätte nur den Petrus gehabt. Das wäre nicht gut rausgekommen. Sondern da war eben noch der Johannes, der Jakobus, der Matthäus und der Thomas und der Judas und so weiter. Also Jünger bin ich immer in einem Verbund. Das heißt, ich habe gelernt von meinem Vater, ich habe gelernt, von Werner Kniesel, von Willi Sartorius, von vielen ganz tollen Ausbildnern. Und ich habe auch gelernt, ich bin Mitglied einer Gemeinde um Jesu Willen. Bin ich im christlichen Zentrum Buchek, bin ich im Pastorenteam. Warum? Weil ein Jünger ist nie allein. Und wenn ich meine Gemeinde kritisiere, weil ich es besser gemacht hätte, dann schneide ich mich ja, dann säge ich am eigenen Ast. Es hat doch keinen Sinn, meine Gemeinde zu kritisieren. Warum? Warum soll ich auch? Bin ich ein Besserwisser? Nein, überhaupt nicht. Sondern ich bin dankbar für Menschen, die mir zur Seite gestellt sind, dass ich mit ihnen Jüngerschaft leben kann. Und darum identifiziere ich mich mit meiner Gemeinde, nicht etwa, weil sie so gut ist oder weil sie fehlerhaft oder weil sie nicht fehlerhaft ist oder weiß Wunder nicht was, sondern ich identifiziere mich mit meiner Gemeinde um Jesu Willen. Das kann auch ein Opfer sein. Ah, Jesus hat seinen Jüngern auch gesagt, wie lange muss ich euch noch ertragen? Aber er ist trotzdem mit ihnen weitergegangen. Und das kann uns ja auch mal in der Gemeinde so gehen. Aber wir bleiben dran, weil wir wissen, wir können gar nicht Jünger sein ohne die anderen, die mit uns Jünger sind, und unsere Pastoren, die uns geschenkt sind. Die sind mal ein paar Meilen vorangegangen mit theologischen Studien, mit der Integration in ihre Pastorenteams und so weiter. Und darum gehen wir mit ihnen, weil sie uns von Jesus gegeben sind. Darum beten wir für sie, darum unterstützen wir sie, darum halten wir ihnen den Rücken frei und wir fallen ihnen nicht in den Rücken. Warum? Denn wenn wir das tun würden und sich die Gemeinde auflöst oder in Streitereien die Kraft verliert, der Jüngerschaft, dann verlieren wir auch die Kraft zum Zeugnis. Und für was sind wir dann noch da? Wenn das Salz seine Kraft verliert, dann ist es zu nichts mehr Nütze, sagt Jesus, und es wird rausgeworfen werden. Und versteht ihr, dass das bedeutet, ich stehe zu meiner Gemeinde, weil ich Jünger sein will, und darum unterstütze ich meine Gemeinde, wo immer ich kann. Und meine Vorgesetzten in der Gemeinde sollen wissen, sie können sich auf den Urs total verlassen. Der steht hier wie ein Fels um Jesu Willen. Und wir meinen immer, wir Schweizer, wir wissen alles besser. Und wenn einer noch Geschäftsmann ist, dann weiß er das Management besser. Und wenn einer Psychologe ist, dann ist er noch besser im Sozialmanagement. Und wenn einer weiß ich was ist, dann... Das brauchen wir so nicht. Versteht ihr? Versteht ihr auch warum? Weil wir sind ein Leib. Und es hat keinen Sinn, dass die Hand plötzlich sagt, ich sehe besser als das Auge. Das geht nicht. Und versteht ihr diese geistliche Dimension, die dahinter steckt? Es ist die geistliche Dimension, dass ich sage, Jesus hat gesagt, macht zu Jüngern alle Völker. Und wie kann ich andere Menschen zu Jünger machen, wenn ich selber kein Jünger bin? Also bin ich zuerst mal abhängig von Jesus. Und dann bin ich integriert in meine Gemeinde. Und ich unterstütze und baue und bete für meine Gemeinde, dass sie stark wird zum Zeugnis. Und damit tragen wir auch schwache Geschwister, darum tragen wir auch schwierige Geschwister. Darum unterstützen wir unsere Pastoren, auch wenn nicht jeder Pastor, Entschuldigung, jetzt kommt ein ganz blöder Ausdruck, es ist nicht jeder Pastor eine eierlegende Wollmilchsau. Und wenn wir unsere Pastoren damit überfordern, dass sie das alles auch noch machen könnten, wenn ihnen Gott einfach einen Ausschnitt von Begabung gegeben hat, dann werden wir schuldig, wenn wir unsere Leiter kritisieren. Versteht ihr warum? Es ist nicht so, dass unsere Kritik vielleicht nicht berechtigt wäre, aber es baut nicht auf. Es stärkt unsere jüngerschaftliche Dimension nicht. Und darum ist es am Ende kontraproduktiv. Versteht ihr das? Versteht ihr, dass wir darum um Jesu Willen Jünger sind, die Gemeinde unterstützen, damit am Ende das eine geschieht? Denn wenn ich richtig bei Jesus angedockt bin und richtig bei meiner Gemeinde, dann kann ich auch andere zu Jesus und in die Gemeinde führen. Und darum jubelt mein Herz, wenn ich Hannelore sehe und Martin. Und viele andere, die ich in meiner Gemeinde zu Jesus führen durfte, oder die Simon, die in der Gemeinde ist, in Frauenfeld, und viele andere. Versteht ihr diesen Zusammenhang? Und wenn diese beiden Zusammenhänge stimmen, dass du wirklich ein Jünger bist von Jesus, integriert bist in Liebe, in deine Gemeinde, dann wird Jesus dir Menschen schenken, die du zu ihm und in die Gemeinde hineinführen kannst. Und weil du die Gemeinde liebst, werden die nachher die Gemeinde auch lieben und sie werden Frucht bringen in der Gemeinde. Das war jetzt ein bisschen stark, gell? Aber was nützt es, wenn wir drauf los evangelisieren und am Ende die Gemeinde doch nicht gebaut wird? Jesus will, dass seine Gemeinde lebt. Wir lieben die Braut, weil es ist seine Gemeinde. Und genau, eben, dass wir in diesem Prozess eben von der Zusammenwirkung mit dem Heiligen Geist und mit suchenden Menschen eben auch erfolgreich sind, ist es wichtig, dass wir gewisse Hindernisse überwinden können. Jetzt, ein wichtiges Hindernis, das ganz wichtig ist, das innerlich zu überwinden, ist einfach mal, aus der Erfahrung haben viele gelernt, dass sie für die Evangelisation ungeeignet ist. Wie viele liebe Pastorengeschwister sind schon auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, weißt du was, ich bin halt leider kein guter Evangelist. Wenn es nicht unchristlich gewesen wäre, hätte ich ihnen links und rechts eins geklopft. Wisst ihr warum? Weil das ist so kontraproduktiv. Denn ein Pastor ist ein Vorbild. Jetzt kritisiere ich die Pastoren, keine Entschuldigung, aber es kommen jetzt heute Abend alle ein bisschen dran. Es gibt ja auch Christen, Gemeindeglieder, die einfach sagen, ja, ich bin kein guter Evangelist. Und was liegt dahinter? Es liegt dahinter eigentlich die blöde Idee, dass man sich irgendwo mit Billy Graham oder Reinhard Bonnke vergleicht. Und wenn ich diesen Vergleich machen würde, müsste ich ja auch sagen, ich bin kein guter Evangelist. Das ist total doof. Warum? Weil Jesus hat gesagt, nicht du hast mich erwählt, sondern ich habe dich erwählt und ich habe dich gesetzt, dass du Frucht bringst und deine Frucht bleibt. Und es ist ganz egal, was dein Titel ist, ob du jung bist oder alt, Mann oder Frau, pensioniert oder in Ausbildung, in den Stifte, das spielt alles absolut keine Rolle, weil Jesus sagt, ich habe dich berufen und weil er dich berufen hat und weil er in dir lebt, darum bist du tüchtig. Punkt. Amen? Amen. Amen. Und vergleichen mit anderen, wenn ich mich schon nur mit Agnes vergleichen würde oder mit sonst jemandem, wo kommt das hin? Wir müssen einfach mal den Riegel schieben und sagen, ich vergleiche mich mit keinem anderen Menschen, ich schaue auf Jesus, er hat mich berufen, er hat mich geschickt, er hat mich bevollmächtigt und ich habe eine Tüchtigkeit, die niemand von mir nehmen kann. Ich ging in meinem Leben durch viele Schwierigkeiten, Krisen. Jene, die mich vielleicht ein bisschen länger kennen, können ein bisschen ahnen, was alles dahinter ist. Aber ich habe immer eins gesagt. Ich kritisiere niemand und die Tüchtigkeit, die Gott mir gegeben hat, die kann mir niemand nehmen. Und das hat sich gelohnt. Und sag du das auch. Ich habe von Gott eine Berufung und eine Tüchtigkeit und die kann mir niemand nehmen. Und übrigens, Schwester, du hast das auch. Und wenn wir uns darauf besinnen, dann geben wir einfach mal dem Heiligen Geist oder Jesus Christus, ob wir ein bisschen mehr charismatisch oder ein bisschen mehr pietistisch geprägt sind, spielt am Ende keine Rolle. Die Tüchtigkeit haben wir von Gott. Und das ist seine Zusage, dass er uns das geben will. Und dann können wir sagen, ja, Zürich ist harter Boden, Wielen ist harter Boden, Einsiedeln ganz besonders noch wegen der speziellen Madonna da. Aber Jesus sagt, die Felder sind reif zur Ernte. Es ist Erntezeit. Es ist Erntezeit wie noch nie. Und wenn ich sage, es ist harter Boden, dann habe ich eine wunderbare Entschuldigung, um nicht als Jünger zu leben. Wenn ich sage, hallo, die Felder sind weiß, ich freue mich als Jünger zu leben, ich liebe meine Gemeinde und ich möchte, dass sie wächst. Und dann gibt's dann eben die Schwierigkeit, dass wenn wir Widerstände beim Zeugendienst erleben, dass wir dann eigentlich sagen, aha, ich bin ungeeignet. Und liebe Freunde, Daniel hat das auch ein bisschen erzählt, dass er vielleicht nicht unbedingt sehr geschickt war in seinen ersten evangelistischen Versuchen, gell? Irgendwo da, wo war das, irgendwo in der Mittelschule oder im Gymnasium, da die Leute zu bekehren, Gymnasium, genau. Und Das ist das Problem. Ich begann zu evangelisieren. Wir gingen da, ich habe die ganze Jugendgruppe der Freien Evangelischen Gemeinde mitgenommen ans Bierfest. Die netten Väter der hübschen Töchter waren völlig erschüttert, was ich da mache. Ich habe dann einen kennengelernt und der saß da bei seinem Bier und ich habe ihm von Jesus erzählt. Ich glaube, er hat irgendwie so rumgelallt, er hat es nicht mehr so ganz verstanden, aber er hat mich dann immerhin eingeladen. Und als ich dann zu ihm nach Hause ging, da hat seine Mutter Kuchen gebacken und er hat gleich mal seine Freunde eingeladen. Und dann habe ich ihnen das Evangelium erklärt. Und dann wollten sie sich nicht bekehren. Dann habe ich gesagt, okay, ich komme nächste Woche nochmals und erkläre es euch nochmals. Bin ich nochmals gegangen, habe es wieder erklärt, sie wollten sich immer noch nicht bekehren. Ging ich noch ein drittes Mal, habe gesagt, okay, hier habt ihr meine Adresse, wenn ihr euch dann mal bekehren wollt, dann ruft doch mal an. Hat natürlich keiner angerufen, aber diesen Matthias, den ich beim Bierfest kennengelernt habe, den habe ich per Zufall ein Jahr später wieder in der Fußgängerzone getroffen. Hallo, wie geht's? Und na, na, so und so. Und dann habe ich ihn eingeladen, mit uns als Familie in die Ferien zu kommen. Und in dieser Ferienwoche, wo er gesehen hat, wie wir uns alle am Morgen früh mit der Bibel auf irgendwelchen schönen Steinen im Tessin mit See sich zurückgezogen haben, wollte er auch eine Bibel und hat sich dann in dieser Woche bekehrt. Also ich musste es auch mal irgendwo halt durch schwierige Erfahrungen hindurch lernen. Und das bleibt keinem erspart. Wir gehen vielleicht von Tür zu Tür oder wir machen irgendwo mal in der Region einen Marktstand und verteilen an einem heißen Tag Wasser oder Skikappen am Skilift oder egal was. Wir machen irgendwann mal was und sagen, Jesus, wir wollen dir dienen, wir machen jetzt irgendwo mal was Kreatives, was auch immer es sei. Und es werden sich nicht gleich Menschen bekehren, aber unsere innere Tüchtigkeit, unsere gemeinsame Vision, unsere Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen, Menschen kennenzulernen, ihnen zu dienen, die wird wachsen durch jede evangelistische Aktion. Und darum, egal was ihr macht, glaube ich, in Einsiedeln habe ich gelesen, seid ihr dran mit Vertikal. Ob jetzt das ein Riesenerfolg ist oder es nicht so Erfolg, wertet aus. Was hat es gebracht? Was war gut? Was war nicht so gut? Was machen wir das nächste Mal besser? Lasst euch niemals durch irgendetwas, das jetzt nicht so funktioniert hat in der Evangelisation, wie wir es gehofft haben, zurückschlagen, sondern überlegt euch immer, was war der Trainingseffekt? Was machen wir das nächste Mal besser? Was machen wir anders? Der Teufel hat nur ein Interesse, uns aus dem Kampf herauszunehmen, weil er weiß, wenn wir kämpfen, hat er über kurz oder lang verloren. Und wenn wir aufgeben, dann haben wir verloren, darum never give up. Von Agnes haben wir schon gesprochen. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Stellt euch mal vor, ihr möchtet diesem Mann hier in der Mitte das Evangelium erklären. Wer glaubt, dass der offen ist? Fürs Evangelium. Wer glaubt, dass er nicht offen ist? Naja, also viele glauben, er sei nicht offen, die meisten sind unentschieden. Ihr denkt schon, das ist jetzt irgendein Trick, ich lasse mich da vom Urs nicht auf die Schippe nehmen. Also, jetzt überlegt euch mal. Wir können sagen, ja, das ist ein Verwaltungsratspräsident, der verdient eine 500.000 im Jahr, der hat es absolut nicht nötig, okay. Wir können ihm nichts vom Evangelium erzählen. Wir können aber auch sagen, ja, vielleicht ist das ein Manager bei Alstom oder irgendwo, der hat jetzt gerade seinen Job verloren, vor einem halben Jahr hat seine Frau die Scheidung eingereicht, sein Kind ist im Gefängnis, der wartet sehnsüchtig darauf, das Evangelium zu hören. Da ich ihn nicht kenne, weiß ich nicht, was stimmt. Aber ich möchte mit euch durch die Übung hindurchgehen, dass wir einfach aufgrund von einem Gesichtsausdruck oder aufgrund von einer Kleidung oder der Mimik sofort irgendwelche Rückschlüsse ziehen. Und diese Rückschlüsse, also was in uns dann abläuft, steuert wieder unsere Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden, unsere Bereitschaft, eben mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Und da ist es enorm wichtig, dass wir uns öffnen und sagen, ja, wer weiß, ist er offen fürs Evangelium? Er hat sich eben gerade bekehrt und wir laden ihn jetzt ein für das erste Nacharbeitstreffen. Wer weiß, warum nicht? Er ist jetzt einfach noch nicht so weit, dass er seine Ringe abgezogen hätte. Oder dieser Mann, oder diese Frau, Auf was wartet sie? Auf einen Lover? Auf einen tollen Abend? Auf jemand, der ihr liebevoll das Evangelium erklärt? Who knows? Das Entscheidende ist, dass in dir und in mir einfach die Offenheit da ist. Dass wir offen sind für die Menschen. Dass wir uns auch in spontanen Kontakten nicht einfach einschüchtern lassen oder in uns schon mal die Falle auf die andere Seite kippt. Ah, der ist nicht offen, ah, lohnt sich nicht. Sondern dass wir wirklich sagen, wir wollen offen sein. Wir wollen mit einer Offenheit auch auf Menschen zugehen. Was ist unsere spontane Reaktion? Sind Menschen sympathisch oder unsympathisch? Offen fürs Evangelium oder verschlossen? Was ist meine Chance, eine persönliche Beziehung aufzubauen? Und auch die nicht so begehrten Straßeneinsätze, sie bringen Frucht. Peter Wenz, der eine sehr große Gemeinde leitet jetzt in Stuttgart, der ist durch einen Straßeneinsatz zu Jesus gekommen. Und you never know, was passiert. Natürlich, ich bin von Heinz Struppler geprägt und auch von den Straßeneinsätzen von New Life. Und es ist sicher richtig, dass wir unser Land nicht mit den Straßeneinsätzen erreichen. Aber ich möchte eines sagen, jene Menschen, jene Christen, die bereit sind für einen Straßeneinsatz, sie zeigen ihre Ernsthaftigkeit, Menschen zu Jesus zu führen. Und die werden das auch lernen. Ich erinnere mich an Reto Pelle, wie er erzählt hat, wie er derjenige war, der am Bibelseminar Rijona seine Mitstudenten mitgenommen hat zu Straßeneinsätzen. Und aus dem ist viel Frucht gewachsen durch seine Ausbildung zur Evangelisation und zu dem, was wir in der Prismakirche sehen. Und seht, das Engagement für Evangelisation bringt nicht sofort die Frucht, dass wir jetzt die großen Helden sind, so wie Jäger, Fischer und andere Lügner und wir wieder sagen können, das ist meine fette Beute. Sondern das Engagement für Evangelisation ist einfach mal, das sind ernsthafte Schritte als Jünger von Jesus. Und scheut euch nicht, durch anspruchsvolle Zubereitungswege zu gehen. Ich bin's auch gegangen und ich bin immer noch dran. Aber wenn wir's gehen, wird er uns zubereiten auf den Tag hin, wo wir wirklich Menschen zu Jesus führen können. Das ist so ein bisschen etwas aus meiner Erfahrung. Die ersten Live-Seminare, die wir gemacht haben, da hatte ich einen Raum voll suchender Menschen. Und ich hätte Christen gebraucht, die in der Lage sind, zu diesen Menschen hinzusitzen und ihnen das Evangelium zu erklären und sie zu begleiten. Dann habe ich aus unserer wunderbaren, charismatischen, pfingstlichen, geistgetauften Gemeinde Gemeindeglieder eingeladen, dass sie doch mitkommen und mir helfen. Und nach 3 Abenden haben sie gesagt, Urs, muss ich wirklich noch einmal kommen? Da habe ich gesagt, habt ihr denn nicht gemerkt, dass die Hannelore, der Martin, die Christine und der Franz, dass die Freunde brauchen? Jemand, der nebenan sitzt? Jemand, der auch weiß, was man spricht, wenn man eine Stunde lang zusammensitzt mit einem Bier vor dem Mund. Und wenn wir diese Fähigkeit, einfach mal den Kontakt zu pflegen, die andere Person zu spüren, mal zu sehen, was in diesem Leben überhaupt läuft, wo der im Hinblick auf das Evangelium ungefähr steht, wenn wir diese Fähigkeit nicht haben. Meine ersten Live-Seminare, ich denke mit Schrecken und Entsetzen zurück, es waren nicht ganz die ersten sind zum Glück gelungen, aber nachher, das war in Bülach. Und wir saßen da an einem Tisch, bekehrungswütige Christen und suchende Menschen. Und dann haben die bekehrungswütigen Christen haben so auf diese suchenden Menschen eingeschwatzt und jeder wollte der Beste sein und jetzt den anderen bekehren. Es war schrecklich und am Ende wollte einer noch eine Sammlung machen für Israel. Also ich bin wirklich fast verzweifelt. Und dann habe ich gemerkt, die lieben Christen, die müssen einfach zuerst mal ausgebildet werden. Wie macht man das? Und dann habe ich dann gemerkt, aha, wenn jemand seinen Nachbarn oder seinen Geschäftsfreund oder was auch immer mitbringt, dann wird er sich einigermaßen benehmen seinem Freund oder seinem Nachbar gegenüber. Und dann braucht es noch ein paar wenige Hinweise, wie man einfach Beziehung pflegt. Und dann habe ich eben gemerkt, aha, wer sich schulen lässt, wer auch mal bei einem Straßeneinsatz dabei ist, wer ernsthaft zeigt, dass er Menschen zu Jesus führen will, der ist dann auch in der Lage zu begleiten, wenn es dann eins zu eins darum geht, suchende Menschen zu begleiten. Versteht ihr? Aber wer gar nie ernst gemacht hat damit, dass Menschen ohne Jesus verloren sind und dass wir das Riesenglück haben, Jesus zu kennen und dass unser Glaube eigentlich erst dann lebendig wird, wenn wir beginnen, dieses wunderbare Leben mit Jesus zu teilen. Wer damit nie richtig ernst gemacht hat, wird, du kannst nur so weit Jünger machen, wie du selber Jünger bist. Und wenn wir uns einfach da mal hineingeben, dann übernimmt Jesus selber den Prozess. Er hat dem Petrus gesagt, fürchte dich nicht. Als er gemerkt hat, wie unwürdig er ist und wie hilflos, hat Jesus gesagt, fürchte dich nicht, ich mache dich zum Menschenfischer. Und er wird das von jedem heute Abend da drin machen, wenn du einfach sagst, Herr, okay, ich weiß nicht was, wie, wo, aber mach mich zum Menschenfischer. Ich will es wirklich sehen. Und wenn nicht in diesem Jahr, bis spätestens in 5 Jahren, möchte ich gesehen haben, dass du mich zum Menschenfischer machst. Und ich garantiere dir, er macht's. Es ist einfach die Frage, wie treu bleiben wir da dran? Und darum spontane Kontakte, spontane Gespräche, Straßeneinsätze oder was auch immer, das sind ganz entscheidend wichtige Dinge. Oder auch evangelistische Aktionen, Vertikalkurse, Alpha-Kurse, was es alles gibt. Wir leben mit dieser Vision der Ernte und wir sehen eben den gewaltigen Mähdrescher, von dem wir glauben, dass er noch kommt. Aber wir sind auch bereit, eben die kleinen Schritte zu tun. Eben, bei einer Umfrage wurde mal gesagt, was war das Entscheidende? Habe kürzlich mit einem Pastor gesprochen, kann sagen, ist der Pastor jetzt in der Baptistengemeinde Bülach, wo ich letzten Sonntag gepredigt habe. Und er hat mir dann erzählt, wie er zu Jesus gekommen ist, aus der katholischen Kirche. Hat er einfach irgendwo in der Jungschar mitgewirkt. Und durch sein Engagement in der Jungschar und durch einen Christen, der ihn in seinem Engagement für die Jungschar über Jahre betreut hat, der gesagt, nach unzähligen Gesprächen nachts um weiß ich nicht welche Zeit im Auto ist ihm dann langsam klar geworden, wer Jesus ist und was es bedeutet, sich Jesus hinzugeben und ist unterdessen ein Pastor. Wie lohnend in der Jungschar-Arbeit mal zu sehen, wer mir wirkt mit. Und selbst wenn vielleicht Einzelne noch nicht bekehrt sind, wie lohnend ist es mit ihnen, das Evangelium zu erklären und zu vertiefen, bis es durchbricht. Was gab den Ausschlag? Es ist ganz entscheidend, dass wir hier sehen, dass die Evangelisationsstrategie in dieser Region, in Gottes Augen, das bist du. Weil die allermeisten, die zu Jesus kommen durch eine entsprechende persönliche Betreuung von einem Christen zum Glauben. Also, wenn ich da hineinschaue, ist das Potenzial riesig. Ich sehe schon mal im Geist mal 5 Jahre voraus und dass durch viele von euch Menschen zu Jesus finden. Und die zu Jesus finden, werden wieder ihre Freunde und ihre Bekannten zu Jesus bringen. Und das ist von Jesus her möglich. Aber es braucht diese innere Vision, dass wir sehen, wie geschieht das und was sind die nächsten Schritte, die wir hier tun können. Und darum freue ich mich auch über das Programm, das Daniel zusammengestellt hat, dass eben auch diese Animation, auch diese Ausbildung für Evangelisation weitergehen soll. Es ist ganz wichtig, dass wir eben dieser Priorität der Evangelisation und der Mission, dass wir sagen, das ist die Hauptsache. Der großartige Gründer, Pfarrer Theophil Krawelitzki, ihm verdanken wir auch das Diakoniewerk Ländli, wo ich mitwirken durfte, der hat gesagt, Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und er hat natürlich gesehen, als er gestorben ist, 1942, da waren durch seine Dienste 2.500 Frauen ausgebildet für Evangelisation, als Zahnärztinnen, Kindergärtnerinnen, Krankenschwestern, x verschiedene Berufe, aber es war immer das Ziel, dass diese Frauen ausgebildet sind für die Evangelisation. Es ist ein riesen Segen geflossen und er hat gespürt, die Herausforderung, die jede Gemeinde kennt. Plötzlich hat man ein schönes Gemeindezentrum, einen gut ausgebildeten Pastor, der hat auch ein tolles Büro und dann sagen wir, ja, wir haben Cafeteria, wir haben nette Programme, Aber ist die Hauptsache immer noch die Hauptsache oder war das nur in der Gründungsphase, als wir eben Menschen für Jesus gewinnen mussten, weil wir ja sonst gar keine Existenz gehabt hätten? Ich beobachte in vielen Gemeinden, wie die Hauptsache plötzlich nicht mehr die Hauptsache ist. Und da braucht es eben Abende wie heute, wo wir sagen, wir machen mal eine neue Formatierung der Festplatte. Wir sagen uns als Gemeinden in dieser Region, die Hauptsache ist, dass wir wachsen, dass wir jünger sind, dass wir als Gemeinden zusammenhalten, als Gemeinden mit ihrer Tradition an ihrem Ort, aber eben auch in den Gemeinden zusammen, so zusammenhalten, dass wir wirklich wachsen können. Eben seit der sogenannten Postmoderne, darüber spreche ich gerne, aber nicht heute Abend, die Menschen haben sich verändert. Die Situation hat sich verändert. Schwierig ist es, dass in der heutigen Zeit einfach alles möglich ist. Früher waren wir Stündler und einfach falsch. Heute sind wir geduldet, solange wir sagen, es ist alles gleichgültig. Aber das ist gleichzeitig eben auch unsere Chance. Also währenddem Christen vielleicht früher eher abgeschrieben waren, da setzen wir uns gar nicht damit auseinander, stellen wir heute fest, die Leute sind interessiert. Sie kommen, sie beobachten einfach mal wertfrei, was passiert, wenn sie in unsere Gottesdienste kommen, wenn sie uns kennenlernen. Und das ist eigentlich unsere ganz große Chance. Und das bedeutet, dass wir nicht so sehr, auch in den Live-Seminaren schule ich die Leute und sage, schau, es kommt nicht so sehr auf die Wahrheit der Bibel an, obwohl die für uns natürlich absolut unverrückbar klar ist. Aber die Menschen, die zu uns kommen, wenn wir einfach sagen, das ist die einzige Wahrheit und jetzt musst du dich bekehren, dann werden sie wahrscheinlich sagen, was sind das verrückte Typen, tschüss. Aber wenn wir 5 Abende haben, wo sie hineinwachsen in die Beziehungen zu uns und in den Beziehungen zu uns Christen den Unterschied merken, aha, da werden nicht einfach Frauen abgeschleppt, da ist nicht einfach irgendwie Lobby für irgendein Geschäft, da geht es wirklich um Jesus, da ist Freude, da ist Friede, da ist Offenheit, dann spüren sie etwas vom Evangelium. Und sie entscheiden sich für Jesus, weil sie an uns die Kraft vom Evangelium sehen. Und dann kommen sie in unsere Gottesdienste und unsere Pastoren werden sie in die wunderbare Wahrheit der Bibel einführen. Aber wir müssen das nicht am Anfang abschreckend in die Mitte stellen. Ich erinnere mich an die Vergangenheit, Evangelisation in den 70er Jahren. Wir haben viele Wortgefechte gewonnen und das Gegenüber verloren. Wir müssen in eine Gewohnheit hineinkommen, wo wir Menschen gewinnen, wo sie die Kraft des Evangeliums in der Beziehung zu uns erleben und dann sich auch für Jesus öffnen. Das ist das Neue, das da ist. Das Bedürfnis nach Beziehung, Anteilnahme, glaubwürdigem Vorbild, das ist ganz enorm gewachsen und da haben wir eine Riesenchance als Christen einfach in unsere Beziehungen hineinzuwirken und unsere Freunde werden den Unterschied merken. Also der Missionsbefehl lässt sich nicht eben auf Bekehrungsaktionen reduzieren. Wir werden das dann noch hören, wenn Daniel über die Engelskala sprechen wird. Es geht eigentlich darum, dass wir Jünger sind und eben Jünger machen. Ja. Wie finden wir die offenen Menschen, die wir zu Jesus führen können? Ich fasse zusammen. Es ist Jesus, der dich und mich ruft, Jünger zu sein. Nicht einfach Mitglied in einem Verein, der fromme Programme abhält, sondern es beginnt ganz persönlich mit dir, mit dem morgendlichen Gebet, Jesus, heute will ich dein Jünger sein. Ich bin von dir abhängig, ich will von dir lernen, komm mit mir durch diesen Tag, ich kann es nicht ohne dich. Und Jesus, ich danke dir für meine Gemeinde, dass ich mit Geschwistern gemeinsam Jüngerschaft leben und Jüngerschaft üben kann und für meine Vorsteher in der Gemeinde bete, damit wir gemeinsam stark sind. Und Jesus, zeig mir, wer ist offen, dich zu finden. Und das ist nicht etwas, das jetzt in den nächsten 3 oder 5 oder 10 Tagen oder im nächsten Monat gleich zu einem super Ergebnis führen muss, darf, aber nicht muss, sondern wenn deine Haltung stimmt als Jünger, dann wirst du Menschen finden in deinem Bekanntenkreis oder spontan neue Bekannte, die offen sind, die du mitnehmen kannst, in den Vertikalkurs, ins Gemeindeprogramm oder vielleicht in ein Live-Seminar oder was auch immer dann für euch dran ist. Und wenn wir als ganze Gemeinde glauben, dass das geschieht, einander ermutigen und unterstützen, dann wird unsere Fähigkeit, das zu tun und Menschen zu begleiten, sie wird wachsen und wir werden Frucht sehen. Und ich freue mich mit euch an den Menschen, die Jesus finden werden. Herr Jesus, ja, ich lobe und preise dich für deine wunderbare Gegenwart, für deine Kraft und Gnade, und irgendwie spüre ich, wie du durch die Reihen gehst, wie du sanft uns allen die Hände auflegst, wie du uns tröstest und uns neu einfach sagst, hab keine Angst, ich bin mit dir, ich habe dich berufen. Du bist mein. Mein Blut ist geflossen für deine Sünde und Schuld. Ich habe dich erlöst und erkauft. Und ich habe dich gesetzt, dass du Frucht bringst. Und ich werde dir Menschen zeigen, die du zu mir führen kannst. Und ich werde dich stark machen. Ich werde dir die richtigen Worte geben. Hab keine Angst. Bleibe mit mir verbunden. Bleibe verbunden mit deiner Gemeinde. Bete, dass es geschieht in deinem Leben und im Leben der Gemeinde, in die du hineingestellt bist. Und Herr Jesus, wir strecken jetzt einfach unsere Hände aus nach dem, was du gibst und was du tust. Und in unserem inneren Bild strecken wir uns aus nach den Menschen, die du uns geben willst. Nach den Menschen, die du retten willst vom höllischen Feuer, dass sie geheiligt und gereinigt eines Tages mit dir ins Himmelreich gehen. Herr, und vergib uns. Vergib uns Wohlstandschristen in diesem Land, dass wir so geblendet sind von unserer Kultur, von unseren Gewohnheiten und von unserer Tradition, und dass wir immer wieder den tiefsten Grund und die tiefste Wahrheit, warum wir Christen sind und wozu die Gemeinde da ist, dass wir das so schnell vergessen haben. Aber danke, dass du uns ganz neu berührst und dass wir auch ganz neu erschrecken, dass wir eine heilige Gemeinde sein sollen und dass du uns heiligen willst und dass du uns zubereiten willst für deinen wunderbaren Auftrag. Und so bitten wir, segne uns. Und segne unsere Pastoren. Segne den Verbund, den wir untereinander haben. Lass mich ablegen, was ich an negativen Gedanken über andere hatte, an Vorwürfen und an Besserwisserei. Oh Herr, es tut mir so leid, wenn ich deinen Leib verletzt habe. Und ich möchte heute ganz neu sagen, um deines Namens willen will ich, dass meine Gemeinde stark ist. Will ich für meine Geschwister beten und will ich glauben, dass du uns gemeinsam tüchtig machst für deinen wunderbaren Auftrag. Und wir loben und preisen dich, dass du selbst das tust. Amen.
Herzlichen Dank, Urs, für die Gedanken und für die Weite, in die du uns auch mit hineingenommen hast und in die Erfahrungen von eurem Live-Seminar und auch der Frage, wie wir Menschen finden können, die wir zu Jesus führen können. Und ich glaube wirklich, ich meine, das ist immer wieder auch die Herausforderung für mich. Ich finde offene Menschen ja nur, wenn ich mich selbst für Menschen öffne. Und das bedeutet, dass ich mich investieren möchte. Und wir möchten jetzt gleich noch ein Lied miteinander singen, das heißt, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Und das ist so ein Lied, was ich immer wieder denke, das ist so schön, wenn wir das singen, wenn wir das so miteinander bekennen. Und manchmal frage ich mich, wohin sollen denn meine Nachbarn gehen? Wohin sollen denn die Menschen gehen, die im Sterben liegen, die keine Hoffnung haben? Wohin sollen denn die Flüchtlinge gehen? Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt finden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Und meine Sehnsucht ist eigentlich, dass wir das auch singen mit dem Blick auf die Menschen, die nicht da sind. Denn auch für sie gibt es keinen anderen Ort, wo sie hingehen können. Ja, der Urs hat heute Abend ein paar Mal darauf hingewiesen, dass Fokus Evangelisation weitergeht. Ich möchte euch einladen, den Flyer draußen mitzunehmen. Die eine Seite ist jetzt veraltet nach heute Abend, aber auf der anderen Seite geht es weiter. Wir haben am 10. Februar, den nächsten Abend, wie werden Menschen zu Nachfolgern Jesu? Da werden wir das Thema Engelsgala mal lüften, was sich dahinter verbirgt. Wenn euch das interessiert, seid ihr herzlich eingeladen. Das Ziel von diesen Abenden ist wirklich Ermutigung, Ausrüstung, auch praktische Elemente, dass wir besser verstehen, wie kann ich mich in das Leben von anderen Menschen investieren, was ist der Wert von meinem Dienst als Jünger, was bedeutet es, Menschen zu Jesus zu führen, Begleitperson zu sein, anderen zu helfen, Jesus kennenzulernen. Dann haben wir heute auch noch ein bisschen einen Einblick bekommen in die Arbeit vom Live-Seminar. Wir haben gesagt, dass die Kollekte dieser Abende zur Unterstützung des Live-Seminars ist. Am Ausgang steht wieder eine Kollektenbox mit viel Platz innen drin. Ich möchte euch ermutigen, da das reinzulegen, was Gott euch aufs Herz legt. Ich finde es schön zu merken, dass die Arbeit, die Urs begonnen hat vor einigen Jahren, dass die Frucht tragen darf über die Schweiz hinaus. Und ich finde es immer wieder beeindruckend zu merken, wie Gott Dinge gebraucht, um auf der ganzen Welt seine Gemeinde zu bauen. Und wir können auch durch finanzielle Gaben ein Teil davon sein. Herzlichen Dank für das, was ihr gestern eingelegt habt und auch für das, was ihr heute einlegen werdet. Dann gibt es auch heute die Möglichkeit, wieder miteinander zusammen zu sein. Die FEG Einsiedeln hat uns einen feinen Apero organisiert. Herzlichen Dank an euch. Also ihr müsst nicht direkt nach Hause gehen, sondern könnt gerne noch die Zeit hier miteinander verbringen. Und zuletzt würde ich euch nochmal einladen, dass wir ein gemeinsames Lied singen zum Abschluss des Abends. Einige Verse aus dem Johannesevangelium kommen in diesem Lied vor, die für mein Leben eine wichtige Rolle gespielt haben. Und als ich dieses erste Mal gelesen habe an diesem Abend, wo meine Berufung stattgefunden hat, das war tatsächlich bei mir so, dass Gott mir einen Tritt in den Hintern geben musste. Da habe ich gelesen, Jesus Christus sende dich, so wie sein Vater ihn gesandt hat. Und ehrlich gesagt, ist das, was der Urs heute Abend gesagt hat, dass wir eine Tüchtigkeit haben von Gott. Das war damals und ist manchmal auch heute noch ein Glaubensschritt für mich. Dass Gott mich tatsächlich gebrauchen möchte, auch wenn ich Pastor bin. Aber dieser Glaube, dass er uns tüchtig gemacht hat zu seinem Werk, glaub, den müssen wir immer wieder erbeten. Und dieses Lied nimmt das auf. Friede mit euch, Friede mit euch. Mein Vater sandte mich, ich sende euch. Und ich denke, mit diesem Lied möchte ich gerne den Abend abschließen, der uns bewusst macht, Jesus baut seine Gemeinde nicht alleine, sondern durch uns. Stehen wir doch dazu auf. Amen. Mehr braucht es nicht, dass Jesus uns sendet. Ich wünsche euch noch einen guten Abend und freue mich auf die Gemeinschaft mit euch. Denkt an die Kollekte und kommt gut nach Hause.